Herzlich willkommen zum Potenzial der Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und wir haben heute ein ganz spannendes, super gehyptes Thema, nämlich diesen riesen Hype um KI. Aber weniger die Frage, was kann man da machen, was kann man da nicht machen und was ist das im Alltag, sondern so die Frage, warum nutzen Menschen das? Was macht das mit Menschen? Ja, und was ist so das Risiko, wenn wir eigentlich plötzlich anfangen, Technologien einfach so zu nutzen? Das muss man ja sagen, einfach so. Das ist bei KI ein bisschen schwierig, weil es gibt es ja schon sehr, sehr lange und dass es dieser in der Bevölkerung so zugänglich ist, so allen zugänglich ist, das ist eine kurze Zeit. Aber seitdem, glaube ich, hat schon jeder irgendwann mal erlebt, dass er bewusst auch KI benutzt hat. Und Konstantin, was macht das denn mit dir, dieser Hype um die KI?
Na gut, das Ganze ist ja sehr vielschichtig. Also wenn wir jetzt generative KI nehmen, also ich sag mal irgendwelche Bildchen, Videos, ne? Dann fand ich das am Anfang interessant, spannend im Sinne von, ach Mensch, keine Ahnung, da hat jemand was Lustiges gemacht. Ja, ein lustiges Video. Mittlerweile finde ich, ist Social Media davon voll. Also egal, wo du schaust, jeder macht irgendwas mit KI, diese Videos, wo dir auch jeder erklärt, ach Mensch, was kann ich da alles Tolles machen? Und ich setze mich hin, erzähle einen Witz und dann wechsle ich einfach mich aus als Person und das erzählt ein Schimpanse und damit wirst du reich oder glücklich oder was auch immer. Also das nervt mich mittlerweile, weil das für mich so wirklich Rattenfängerei ist. Es gibt keinen sinnvollen Einsatzzweck dafür. Es lockt den Leuten nur das Geld aus der Tasche. Bezahlen sie 35 Euro fürs Monatsabo. Und das kann man ja auch alles testen, das verurteile ich nicht. Aber ich bin der Meinung, man wird sehr schnell zu dem Punkt kommen, wo man sagt, gut, ich habe keinen Anwendungsfall und bereichern tut das auch niemanden. Und da das gerade sehr viele tun, nervt es halt nur. Also es führt uns davon weg. Das andere ist natürlich, wenn man jetzt klassisch an Systeme denkt, wie Claude oder ChatGPT, wo man sagt, okay, ich gebe einen Input. Ich möchte eine Recherchetätigkeit oder ich möchte eine Optimierung für einen Text oder ich will mich einfach unterhalten. Ja, weil, also das, was ich wahrnehme, ist gerade bei jüngeren Menschen, ich sag mal Jugendlichen, die so ein Abo haben, die behandeln die KI auch so ein bisschen wie ein Buddy. Zum Unterhalten. Es gibt Fälle, da sollen sich Menschen sozusagen in die KI verliebt haben, also eine Art Beziehung aufgebaut haben, die dann auch abschweifen, ne, logischerweise. Und was ist so die Quintessenz? Ne? Ich finde das gut, wenn man es alles benutzt, aber ich bin der Meinung, es führt uns aktuell dazu, dass alle drüber reden, wenige Ahnung haben und wir es in der Regel zu 90% alle falsch benutzen. Was zu einer absoluten Mittelmäßigkeit führt in den Ergebnissen. Oder dass wir uns Anwendungsfälle ausdenken, die es eigentlich gar nicht gibt. Nur um es zu probieren, um dann zu sagen, ja, das ist deswegen besonders, weil ich das mit KI gemacht habe. Ich finde als Beispiel da auch immer interessant, wenn Leute, keine Ahnung, Gedichte schreiben, Bücher, Kochbücher, Malhefte.
Kochbücher mit KI.
Ja, kannst du ja machen. Du kannst ja sagen, okay, also so ein typischer Anwendungsfall wäre ja, keine Ahnung, ich möchte eben halt eine Nudelsuppe kochen. Ich kann dir prinzipiell erzählen, was brauche ich dafür, wie mache ich das. Aber die KI soll eben halt das als Rezept formulieren.
Ah, okay.
Also solche Tätigkeiten übernehmen.
In so einen Prozess gießen.
Genau. Und da aber die Leute meiner Meinung nach oder ein Großteil KI wie ein Chatbot benutzen, das ist was völlig anderes, kommen ganz mittelmäßige Ergebnisse raus. Und deswegen halte ich das aktuell in der Form, wie wir es nutzen, nicht für zielführend und auch nicht für gut.
Jetzt hast du schon einen ganz wichtigen Begriff benutzt, Mittelmäßigkeit. Also es gab eine tolle Harvard-Studie, da hat man ja gesagt, wow, die Deutschen sind am dichtesten an KI dran. Also im Sinne von, man hat ChatGPT genommen, hat Fragen gestellt, dann hat man Menschen auf der Straße genommen und hat eben festgestellt, dass die Deutschen von ihrem Antwortverhalten am dichtesten an ChatGPT dran sind. Da waren die Deutschen ganz wahnsinnig stolz drauf. Das ging auch so ein bisschen durch einige soziale Medien. und gesagt haben, wow, wir sind ChatGPT. Und einfach mal sagen muss, naja, das Ding ist mittelwertsorientiert. Also heißt das, dass wir die absolut mittelwertsorientiertesten, das absolute Mittelmaß sind. Also wir sind die, wo man sagen müsste, jo, wenn du es mal wirklich mittelmäßig haben willst, fragst du einfach mal jemanden da aus dem Bereich, aus Deutschland. Also wahnsinnig stolz können wir da nicht drauf sein. Das Zweite, was du eben auch schon ganz wichtig gesagt hast, dass wir ja so eine Umkehr im Anwendungsfall haben. Also ich habe ein normales Bild. Wenn ich das jetzt in meinen Status stelle, gibt es einige Freunde, die sagen, wow, das ist toll. Im Großen und Ganzen sind die Reaktionen gering. Jetzt passiert Folgendes, ich nehme dieses Bild und lasse dieses Bild durch irgendeine KI verändern. Und plötzlich wird alleine die Nutzung der KI, also die Veränderung des Bildes, spannend und erwähnenswert. Und sagen muss, wow, KI, Und das hat eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Und jetzt ist genau das eingetreten, was du gesagt hast. Wir befinden uns in so einem Umkehrverhalten, dass die Leute sagen, oh, verdammt, schon wieder eine KI oder schon wieder ein Bild von oder so. Und der Anwendungsfall ist also, die Anwendung selbst ist der Business Case gewesen. Und jetzt gibt es immer wieder so Menschen, die sagen, wow, mit KI wird es in den nächsten 5 Jahren 20 Mal mehr Millionäre geben als bei jeder anderen technischen Revolution in den Jahren vorher. Ja, die haben also nicht welche Währung gesagt, die haben überhaupt nichts dazu gesagt. Ne? Vielleicht auch nur die Menge der Millionäre, die festgestellt haben, wie viele Millionen Irrtümer sie gemacht haben, wie viele Millionen Zeit sie sinnlos verballert haben, wie viele Millionen Sekunden sie Lebenszeit verschenkt haben, weil sie vor der Kiste gesessen haben oder statt sich mit jemandem zu unterhalten, eben tatsächlich das als primären Ansprechpartner benutzt haben. Und das sind ja aber alles so Entscheidungen, wo man sagen muss, okay, das kann der Einzelne, diese Entscheidung kann der Einzelne treffen. Was ganz oft vergessen wird dabei ist, dass wir durch die Nutzung der KI, selbst wenn wir sagen, wir nutzen sie lexikalisch, also sie trägt Informationen schneller zusammen oder sie recherchiert schneller, dass ja die KI dann auch viele Dinge macht, die uns vom Organismus her schädigen. Also, um das mal vielleicht an einem Beispiel zu machen. Stell dir vor, ich sag zu dir, Mensch, hier sind Zettel und Stift, mal doch mal einen Mischwald. Okay, was würdest du tun?
Ich fange an, ich sag mal, Nadelgehölze zu malen, Laubbäume zu malen, Perspektive, ne? Ich schaue sozusagen von vorne auf den Wald. Ich befinde mich nicht im Wald. Ja, das wäre das. Ich würde es nicht farbig machen, sondern ich sag mal eine Art Schaubild, ne, abstrakte Zeichnung.
Genau. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Du würdest ja wahrscheinlich nicht nur die Bäume alle so nebeneinander machen, sondern so ein bisschen Perspektive reinbringen. Einen Baum dahinter, einen Baum davor und so weiter und so fort. Was jetzt also passiert, ist Folgendes. Erstens. In deinem präfrontalen Kortex werden Erinnerungen aktiviert. Also im vorderen Bereich des Gehirns werden Erinnerungen aktiviert. Was heißt eigentlich Mischwald? Das ist das Erste. Das heißt, es werden dann Bilder abgerufen. Das Zweite, was abgerufen wird, ist, es werden aus deinem Gedächtnis werden 3 wichtige Prozesse abgerufen, nämlich aus dem emotionalen Gedächtnis. Was verbindest du damit? Vielleicht die Indian Summer, weil du schon mal gesehen hast und gesagt hast, boah, sieht mega gut aus. Oder du sagst, ich habe einen tollen Waldspaziergang gemacht. Oder vielleicht warst du mal Pilze sammeln oder ähnliches. Das heißt, dein affektives Gedächtnis fängt an zu schwingen. Dein deklaratives Gedächtnis fängt an zu arbeiten. Also Mischwald bedeutet Nadel- und Laubgehölze. Und natürlich dein episodisches Gedächtnis arbeitet auch. Also was verbindest du damit? Oder was verbindest du auch mit Situationen, wo du gemalt hast? Also soll das eine Skizze sein und so weiter. Das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie intensiv das Gehirn dann arbeitet. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Das Zweite, dass du deinen motorischen Kortex aktivieren musst. Der ist im Hinterbereich des Kopfes. Das heißt, du musst ja dieses innere Bild, was du von einem Mischwald hast, da musst du deine Muskeln des Körpers ja ansteuern. Du musst also sagen, Mensch, pass auf, ich will mal feinmotorisch die Muskeln so ansteuern, dass die da jetzt mit dem Stift auf dem Blatt dieses mentale Bild, was ich vom Mischwald habe, aufzeichnen. Und das Dritte ist, dass es die ganze Zeit eine Rückmeldung von dem sichtbaren Ergebnis, ne, Auge, wieder ins Gehirn, wieder zum Kleinhirn, also den motorischen Kortex, und wieder überprüfen, was passiert da eigentlich. Also ne, wenn du malst und du siehst, es erscheint nichts auf dem Blatt, musst du entweder gucken, ob die Spitze abgebrochen ist, oder du musstest halt haptisch prüfen, bin ich tatsächlich mit dem Stift auf der Blattoberfläche. Ups. Das heißt, du hast dort immerzu solche Validierungsloops die ganze Zeit. Und das ist deshalb so cool, weil das Realität ist. So, und wenn du jetzt in deinem ganzen Leben noch nie einen Mischwald gemalt hast, dann passiert eben auch der Umstand, dass du ja nicht sagen wirst, Mensch, boah, bin ich ein guter Mischwaldmaler. Sondern es passiert dann, dass du, gut, ist jetzt irgendwie als Wald erkennbar, würde ich jetzt vielleicht keinen Kunstpreis mitgewinnen, aber ist ein Wald, ist okay. Ups. Das heißt, du bekommst eine Rückmeldung über dein Ergebnis. Und das entspricht natürlich auch ein bisschen deiner Erwartung. Wenn du 20.000 Mischwälder gemalt hast, solltest du sagen, ja, wie Bob Ross, ne, würdest du sagen, hier, zack, bumm, schön mit einem Spachtel, toller Mischwald, bei chinesischem Wasserfall, passt. Ne? Und was passiert aber, wenn die KI das macht? Du hast immer noch diesen Prozess, dass du dein mentales Bild Mischwald kurz vor Augen hast, dann geht es ins semantische Gedächtnis. Das heißt, du rufst ab, welche Wörter brauche ich. Und dann wird das über eine Tonspur oder über die Tastatur eingegeben. Was komplett fehlt, ist die Motorik, ich male einen Wald. Was komplett fehlt, ist die Rückmeldung. Ach, das, was ich gemalt habe, deckt sich mit meiner Motorik. Und was komplett fehlt, ist die Frage, ist das, was ich dort gemalt habe, tatsächlich mein Ergebnis? Und jetzt gibt es eine kleine Struktur im Gehirn, die heißt Nucleus Accumbens. Ist ganz klein, so ungefähr 2-Euro-Stück groß, ein bisschen größer, wer sich noch erinnert, 5-Mark-Stücke, eher so 5-Mark-Stück groß. Und dieser Nucleus Accumbens, der ist dafür verantwortlich, abzuchecken, also, was ist real, was ist irreal. Und dieser Nucleus Accumbens, der prüft quasi, ob das, was ich als Ergebnis meiner Handlungen habe, sich auch mit dem deckt, was ich an Sinnesreizen habe. So, das heißt, du sagst jetzt der KI, pass mal auf, ich möchte gerne, dass du hier Mischwald zeichnest, und die KI sagt, überhaupt kein Thema, drrrt, fertig. Dann kriegst du ein Ergebnis, wo aber jedweder Sinnesreiz fehlt. Also du hast keine Hand-Auge-Koordination, ne, du hast keine Rückmeldung davon, ach, jetzt habe ich einen Strich gemacht, jetzt ist da ein Strich, oder der Strich ist eben sehr dick zu sehen, weil ich sehr stark aufgedrückt habe, oder nur leicht schraffiert, hast du alles nicht. Das heißt, du hast ein Ergebnis, wofür dir aber die Sinnesreize fehlen. Und wenn dir die Sinnesreize dazu fehlen, dann sagt dieser kleine Nucleus Accumbens, ja, es ist Quatsch, es ist nicht deins. Das heißt, du hast zwar irgendwas gemalt oder erschaffen lassen durch die KI, aber deinem Körper fehlen die Sinnesreize, und dadurch ist das Ergebnis nicht dir zuzurechnen. Und das wiederum ist spannend, weil das diese kleine Struktur dann sagt, wenn dieses Ergebnis nicht dir zuzurechnen ist, dann ist es nicht real. Das bedeutet, durch die Nutzung von KI wird uns die ganze Zeit zurückgespielt, dass wir Ergebnisse erzielen, die mit unseren Sinnesreizen nichts zu tun haben, heißt für unser Gehirn, diese Ergebnisse sind irreal. Bedeutet, wir bewegen uns die ganze Zeit in einer Welt, wo unser Gehirn nicht sagen kann, sie ist real. Und immer dann, wenn Menschen sich in Umgebungen bewegen, die nicht real sind, hat das zur Folge, dass man sagen muss, das schädigt unser Gehirn. Also, ne, wir haben dann Menschen mit dissoziativen Störungen, wir haben Menschen, die Leistungsängste haben, wir haben Menschen, die soziale Ängste haben, weil sie eben diesen Abgleich zwischen Realität und Irrealität nicht mehr hinbekommen, aber nur deshalb, weil sie ständig mit Ergebnissen lernen oder leben, für die sie keine Sinnesreize haben. Insofern ist die Anwendung von KI, und das ist ganz wichtig, weil du es auch gerade auf den Anwendungsfall bezogen hattest, schon ein mega, mega tolles Erlebnis, wenn man es anwendungsfallbezogen macht. Wenn die Nutzung der KI oder der Anwendungsfall zur Benutzung der KI. Lediglich die Benutzung selbst ist, dann wird es kritisch. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als wenn man nicht mehr isst, um satt zu werden, sondern nur noch isst, um des Essens willen. Weil einem sozusagen der Prozess des Kauens Befriedigung gibt, das Schlucken einem Befriedigung gibt und so weiter und so fort. Und das sind dann ja auch typischerweise Menschen, die Störungen im Essverhalten haben. Und jetzt ist das bei der KI blöderweise so, dass uns ja die ganze Zeit suggeriert wird, die nimmt die Arbeit ab. So. Und das hat ja noch einen dritten ganz blöden Effekt. Das heißt nämlich, das Ding nimmt dir etwas ab, was dich belastet. Das kann man sich jetzt aber ein bisschen so ein Gehirn wie so ein Muskel vorstellen. Wenn du einen Muskel nicht ab und zu mal belastest oder nicht angemessen belastest, dann kann dir dieser Muskel auch weder Halt geben, noch kann sich dieser Muskel stärken, sondern passiert einfach der Fakt, dass das Ding atrophiert, also quasi abgebaut wird. Sprich, wenn wir uns viele Prozesse von der KI abnehmen lassen, führt das auch dazu, dass wir natürlich diese Dinge nicht mehr können. Nicht nur jetzt zum Beispiel, dass es den Menschen schwerfällt zu formulieren oder dass die Menschen sagen, an sich weiß ich gar nicht mehr, wie Recherchieren funktioniert, weil ich gebe eine Frage ein und ich kriege so ein Mittelwertsgedöns. Und immer wenn ich das bekomme, dann passiert eben pathologisch auch, dass psychopathologisch, sprich im Gehirn entsteht eine als krank zu bezeichnende Veränderung. Und genau das passiert dann auch. Und jetzt machst du ja, inzwischen hast du dich in diese Rabbit Hole der KI ja tief eingegraben. Was ist denn so deine Quintessenz im Sinne von, da erleichtert es die Arbeit oder mein Alltag und da möglicherweise nicht?
Das kommt ganz darauf an, oder ich mache es an Beispielen fest, das ist vielleicht einfacher. Am Anfang habe ich mich mit ChatGPT befasst und dann habe ich Fragen eingegeben. Typisches Chatbot-Verhalten. Ja, wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten? Puff, du kriegst eine Antwort, da freust du dich. Musst du nicht selber drüber nachdenken. Dann habe ich das genutzt für, ach, schreib mir doch mal eine Kinder-Gute-Nacht-Geschichte. Im Stil von. Dann kriegst du auch wieder. Schnellen Output, schnelles Ergebnis, kannst du deinen Kindern vorlesen, freust dich. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt gib mir mal, keine Ahnung, eine Empfehlung, wie sollte ich das technische Setup, die Lichtshow fürs Open Air planen. Also ein Bereich, wo ich mehr Kompetenzen habe. Und dann hat das Ding das wieder gemacht. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, das ist ja gar nicht richtig. Das macht so rum gar keinen Sinn. Und dann sagst du das dem. Zum Beispiel ChatGPT und sagst, das haut doch so gar nicht hin. Oh ja, entschuldige, du hast recht, aber jetzt gebe ich dir es definitiv wasserfest. Wenn du einfache Fragen stellst, kriegst du einfache Antworten. Machst du das oft? Und wir reden hier am Ende, hinter jeder KI steht ein Rechenzentrum, steht Rechenleistung, richtig. Zeit, Strom, Geld. Rechenleistung ist bares Geld. Das heißt, wenn die KI relativ schnell einordnen kann, welches oder welchen Geisteskind du bist, dann wird es dir auch so antworten. Nach dem Motto, für den reicht die Antwort. Das kannst du ja überwinden. Das wird dann aber schon wieder Anstrengung, weil du sagst, na gut, jetzt muss ich dem Ding ja irgendwie erklären, was ich will. Was dann irgendwann dazu führt, dass du versuchen musst zu optimieren. Also, dass du vielleicht sagst, okay, pass auf, du bist. Das kennen wir alle. Bühnentechniker, um bei dem Beispiel zu bleiben, du programmierst seit 20 Jahren Lichtshows, du kennst dich bestens mit DMX-Interfaces aus und was weiß ich, du gibst dein Fachvokabular ab. Jetzt bewerte mir doch mal oder hilf mir. Dann kriegst du schon wesentlich bessere Antworten, die haben auch immer noch Fehler drin. Aber was macht so eine KI? So eine KI versteht ja nicht das, was ich als Satz eingebe, wie ein Mensch. Sondern das sieht nur einzelne Wörter. Und fängt an, abzugleichen, welche Wörter liegen in der Nähe. DMX, ja, dann würdest du gucken, okay, Licht, das sind Kanäle, wo du dann sozusagen Lampen ansprichst. Dann würde neben Kanälen, würden dann eben halt noch Unterkanäle kommen, dann interpretiert es, was du meinst. Und gibt dir den Mittelwert aus, das, was am nächsten beieinander liegt.
Genau.
Das heißt, das macht dich auf Dauer ja auch nicht glücklich.
Genau.
Und dieses, es nimmt dir Arbeit ab, ist auch nicht so. Es kann es. Deswegen sage ich, 90% behaupte ich, nutzen es falsch und es nimmt überhaupt keine Arbeit ab.
Mhm.
Das heißt, du musst dir genau überlegen, wie baust du sowas auf? Welche Rolle hat das Ding? Welche Referenzen soll es begutachten? Was sind Kriterien, Maßstäbe, Standards, die einfließen sollen?
Mhm.
Das ist so das eine. Das andere, wo ich sage, da bringt es mir vielleicht wirklich was, ist in Bereichen, wo du dich kontrollieren möchtest, also wofür KI gar nicht schlecht ist, wenn man es wieder einigermaßen intelligent formuliert, Prüfungen.
Mhm.
Ich gebe dir das Wissen, was ich lernen soll. Frag du mich doch ab.
Mhm.
Stell mir Fragen, gib mir Antwortmöglichkeiten zur Auswahl oder ich antworte im Text. Da funktioniert es wieder. Die Erfahrung, die ich in Gänze aber damit gemacht habe, ist, dass es für simple, kleine Tasks, dafür ist das super und dafür nutzt das vielleicht auch die Masse.
Mhm.
Und das könnten wir alle selber lösen, also auch Problemstellung. Ich behaupte ganz steil, dass KI heute von vielen, auch von mir teilweise, so genutzt wird, dass ich mein Problem nur zwischenparke.
Mhm.
Ich lagere das aus. Ich habe ein Problem, ich gebe es der KI, ich sage, hilf mir, das zu lösen. Die KI macht das auch und gibt auch irgendwas aus. Ich habe aber noch nie das getan, was die KI gesagt hat. Also sofort. Und ich sage, gut, tolle Entscheidung, das mache ich. Sondern ich habe meistens nach 2-3 Tagen erst darüber befunden und gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Ich müsste es so machen. Und dann habe ich das auch der KI erzählt und gesagt, also horch mal, das macht doch viel mehr Sinn. Und dann sagt die auch, stimmt. Das heißt, für mich ist das eher ein Auslagern von Problemen, Ideen an einen temporären Speicher. Damit gebe ich die Verantwortung ab, es gammelt darum, das macht was damit. Und dann hole ich es mir wieder zurück. Und das ist das Learning, was ich für mich persönlich habe. Ich komme am besten damit klar, wenn ich meine Probleme, meine Herausforderungen selber löse. Ich hole mir dann aber ganz partiell Unterstützung in Bereichen, wo ich eben halt nicht die Kernkompetenzen habe, wenn es jetzt um Programmierung geht zum Beispiel.
Und was daran empfindest du als befriedigend an der Nutzung von KI?
Aktuell eigentlich nichts. Also ich nutze das als Mittel und ja, weil du damit schnell Resultate erzielen kannst, weil es große Teile der Bevölkerung gibt, gibt mehr ältere Menschen als jüngere, kann ich damit natürlich auch, wenn ich das möchte, Leuten irgendwie einreden, sie sollen irgendein tolles Produkt von mir kaufen, ein E-Book oder sonst was. Und ich kann das auch toll formulieren lassen. Aber am Ende veralbern wir doch die Leute da gegenseitig, wenn wir das alle tun. Das heißt, Befriedigung kann ich da gar nicht so wirklich empfinden. Es ist, also, ist wie ein Werkzeug.
Genau, es ist ein Werkzeug und es kann natürlich unendlich viel schneller Sachen lesen. Es kann natürlich unendlich viel schneller diese korrelativen Beziehungen zwischen Begrifflichkeiten wahrnehmen, analysieren, herausfinden.
Also gerade analysieren, ne? Zahlen, Daten.
Genau, mega. Die Herausforderung ist aber immer noch, okay, was heißt das jetzt? Also ich sag mal, wenn ich alle Einnahmen, Ausgaben des Unternehmens reinschmeiße, dann sagt das Ding mir nicht trotzdem, du hast ein Einnahmeproblem oder du hast ein Ausgabenproblem, sondern es sagt eigentlich nur, pass auf, du hast mehr oder weniger mehr eingenommen, als du ausgibst oder andersrum. Aber die Herausforderung ist ja, sich zu überlegen, was sind nicht korrelative Zusammenhänge, sondern kausale Zusammenhänge. Also was muss ich denn jetzt machen? Was braucht es jetzt? Und vielleicht mal ein Beispiel, was mich in den letzten Tagen sehr entsetzt hat. Es gab einen Post, da hatte jemand gesagt, also gib mir einfach dein Geburtsdatum und ich sag dir ganz viel über deine Persönlichkeit, wie du entscheidest, was dir wichtig ist im Leben und so weiter und so fort. Und was man machen konnte, wenn man hingeschrieben hat, dann bekam man die Prompts, also die Befehlszeilen, die die Person benutzt hat. Und einige davon waren mal abgebildet. Und was die Person einfach nur gemacht hat, ist beispielsweise sozusagen, ne, du bist jetzt, hast jetzt am 1. Mai Geburtstag. Und das Ding hat dann gesagt, jetzt suchen wir mal alle Personen, die am 1. Mai Geburtstag ab. Gucke mal, worin ähneln sich alle diese Personen, die am 1. Mai Geburtstag hat. Und jetzt formuliere aus den Verhaltensweisen, in denen diese Personen sich ähneln, mal einen allgemeingültigen Satz. Und jetzt ist es relativ einfach. Kinder, die im Januar Geburtstag haben, werden witterungsbedingt früher in ihrer Entwicklung mit Erkältungsviren konfrontiert als Kinder, die im Juni oder Juli geboren werden. Das heißt, dass du jetzt besonders resistent bist gegen Erkältungskrankheiten oder, hat ja nichts damit zu tun, dass das eine sehr clevere Vorhersage ist, sondern das sind halt korrelative Daten. Das Schlimme ist, dass wir natürlich, wenn die Menge der Daten, die herangezogen werden, sehr, sehr groß wird oder sehr groß werden, ja nicht mehr identifizieren können, wo kommen die Informationen eigentlich alle her. Und dann kriegt es so eine, wir nennen das dann Anscheinsvalidität, also es bekommt den Anschein, dass es dort irgendwelche kausalen Schlüsse gibt, die natürlich weit über normale Korrelationen hinausgehen. Und genau das kann die KI nicht. Sie kann eben nur korrelative Zusammenhänge. Ne? Also wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast, als es um assoziative Netzwerke ging. Ne? Wenn ich sozusagen jetzt zu dir sage Geld, dann fallen dir ganz viele andere Begriffe ein. Cash, Money, Kohle und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es bestimmte Länder, da fallen diese bestimmte Begrifflichkeiten halt eher ein. Ne? Oder manchmal gibt es ja auch so Modeworte. Ne? Dass man sagt, Mensch, aktuell haben wir ein bestimmtes Modewort und das fällt den Leuten besonders schnell ein. Korrelativer Zusammenhang. Kausaler Zusammenhang wäre ja, also ich sage also immer dann, wenn jemand sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt hat, wird dieses Wort auftauchen, weil es kausal für die Erklärung der Zusammenhänge eben bedeutsam ist. So, das heißt, wir können, Korrelation heißt, ich habe einen Fakt A und ich habe einen Fakt B und wenn sich der eine der beiden Fakten in eine bestimmte Richtung ändert, also mehr oder weniger wird, wird der andere eben proportional dazu auch mehr oder weniger. Ups. Kausal heißt, ich sage, welche dieser Faktoren A oder B ursächlich für den jeweils anderen sind. Also, draußen regnet es, mein Auto ist nass. Korrelation hoch. Kausal an dieser Stelle, klar, das Auto ist nass, weil es regnet. Es regnet ja nicht, weil ich mein Auto rausgestellt habe. Ne? Also da würde so quasi eine kausale Verkettung keinen Sinn machen. Heißt aber trotzdem, mein Auto kann auch nass sein, wenn es nicht geregnet hat. Ne? Weil ich einen Eimer Wasser drüber gekippt habe oder weiß der Geier was. Das heißt, Kausalität, Korrelation, was völlig unterschiedlich ist, wird aber ganz oft zusammenhängend benutzt. Und KI erzeugt eben nur korrelative Zusammenhänge oder analysiert korrelative Zusammenhänge. Das ist natürlich extrem schnell. Und das kann natürlich auch keine menschlichen Aspekte dabei berücksichtigen. Also was gehört sich nicht. Also beispielsweise, du nimmst jetzt einen Scan von deinem Gehirn, scannst das Ding ein oder nimmst schon die digitale Datei, lädst es hoch und sagst, bewerte das bitte mal. Na, dann sieht das Ding, wow, okay, alles klar, und jetzt sagt es, pass auf, Mensch, dort ist eine degenerative Erkrankung. Fertig. Dann sagt das Ding ja nicht, okay, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Es ist 21 Uhr. Wenn ich dem jetzt das Ergebnis zurückmelde, dann hat er keine Chance, nochmal einen Arzt anzurufen, weil diesen alle nicht mehr da und zu sagen, ich habe hier ein Ergebnis, wie gehen wir denn jetzt damit um? Das Ding sagt ja nicht, Mensch, pass auf, mache ich gerne, aber medizinische Befunde würde ich gerne in einer Zeit nur dann analysieren, wenn du auch die Möglichkeit hast, mit einem Arzt nochmal Rücksprache aufgrund meines Ergebnisses zu halten. So, das bedeutet, viele Faktoren, die wir brauchen, damit die Nutzung von KI auch menschlich unterstützend wirkt, haben wir nicht. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, wenn es um diese Frage von Ethik im Rahmen von KI geht. Und ein Fakt, der aber auch, den ich gerne nochmal an dieser Stelle auch wirklich nochmal sehr deutlich machen möchte, ist, dass nicht alles, was technisch geht, auch sinnvoll ist. Ja? Und dass wir natürlich damit auch eine Spirale antreiben, also dass dieses Generieren von Bildern, dass dieses Generieren von Videos und so weiter natürlich auch eine Realität suggerieren, die insbesondere auf junge Menschen Druck ausübt. Also wenn ich hatte beispielsweise letztens auch so ein KI-generiertes Video, da war eine Frau, die war ein bisschen untergroß für ihr Gewicht und dann hat die gesagt, Mensch, hier, guck mal, was ich gemacht habe. 3 Wochen später habe ich eine Top-Figur. So. Da hat sie ein Video von im Start ihrer Bewegungssession oder ihres Bewegungsangebotes, was sie da kommerziell vertrieben hat, gemacht und ein Ende. Und wenn man sich das Video mal angeguckt hat, hat man eben auch gesehen, die Tasche im Flur lag an der gleichen Stelle, der Lichteinfall des Fensters war an der gleichen Stelle, die Schuhe standen an der gleichen Stelle. Also entweder hat die extrem viel Glück gehabt mit der Ähnlichkeit der Faktoren oder es war eben KI-generiert, diese Veränderung. Und was jetzt passiert ist, oder was dann passiert ist, dass sowas natürlich auf Menschen Druck ausübt. Und das ist eben etwas, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir mittels KI nicht eine Welt suggerieren, die Druck auf uns ausübt. Und jetzt sagen ja viele Menschen, ja, das kann mir nicht passieren, ich sehe ja, dass das KI generiert ist oder ich weiß, was KI alles kann. Und da darf man nicht vergessen, dass die Informationsverarbeitung bildhaft um ein Vielfaches schneller ist als die rationale Informationsverarbeitung. Also dieses Bild, wow, so möchte ich auch aussehen oder wow, so würde ich gerne abnehmen oder wow, die Muskeln hätte ich gerne oder das funktioniert viel, viel schneller, als wir bewusst analysieren, dass es KI generiert, das ist nicht die Realität. Sprich, Emotionen sind viel, viel schneller als Kognitionen und über die Bilder werden Emotionen in Lichtgeschwindigkeit an uns rangeschoben. Ja? Während Kognitionen ja erstmal brauchen, dass ich ein Bild analysiere auf und so weiter und so fort. Das heißt, auch das Denken darüber, das Wissen darüber, dass unsere Welt in ganz vielen Aspekten KI-Einflüssen unterliegt, bedeutet nicht, dass wir uns diesen KI-Einflüssen entziehen können. Und das finde ich unabhängig von den technischen Möglichkeiten eben ganz, ganz wichtig. Und da würde ich dich gerne fragen, was tust du denn, um dieser Rabbit Hole zu entkommen, dass immer wenn du sagst, Mensch, ich habe irgendwie 4, 6 oder 8 Stunden jetzt mich auch mit diesen, den möglichen, den technischen Workflows von KI beschäftigt.
Ich gehe dann ins Bett, weil es spät ist, weil aktuell kann ich mich dem nicht entziehen. Also ich habe viele 100 Stunden mittlerweile investiert in verschiedene Sprachmodelle, ja, diese Large Language Models, in verschiedene Checkpoints zur Generation von Bildern, zur Generation von Videos, zur Manipulation. Und bin da auch in der Lage, mittlerweile sehr, sehr viel zu tun, auch sehr realitätsnah. Also ich behaupte, dass es selbst beim zweiten Blick schwierig wird zu erkennen, ob das ein Foto ist, was ich geschossen habe. Oder ob das ein KI-generiertes Bild ist. Und ich meine das in Bezug auf Personen, nicht auf Landschaften. Wie gesagt, aktuell viele 100 Stunden habe ich da schon reingesteckt. Und das werden auch noch viele 100 Stunden werden. Aber nicht, weil ich es so faszinierend finde. Und sage, oh, ich möchte, keine Ahnung, wir entwickeln ein Geschäftsmodell, wie wir hier Easy Fitbands verkaufen. Das mag für den einen oder anderen Geschäftsmodell werden. Sondern weil ich unbedingt verstehen möchte, wirklich tief, wie funktioniert es. Und woran erkenne ich es? Damit ich mich dem entziehen kann und vor allen Dingen meine Kinder. Weil ich möchte, dass die sofort erkennen, ist das ein billiger Trick? Ist das eine valide Information? Ist das KI generiert? Damit sie dort darauf auch nicht reinfallen. Weil das ist eigentlich die große Krux. Natürlich ist das alles entstanden aus bestem Willen, Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Es bewirkt aber aktuell, ich möchte nicht sagen das Gegenteil, aber es bewirkt jetzt auch nichts Gutes. Das ist wie mit meinen Gute-Nacht-Geschichten. Natürlich ist das lustig. Aber ich kann auch nicht überprüfen, ist das wirklich der Stil von Astrid Lindgren? Weil ich habe nur ein Buch gelesen und das war Pippi Langstrumpf.
Ja, du hast mehr Bücher gelesen, aber von ihr nur das eine.
Ja, von ihr, darauf bezog sich das habe ich nur das eine gelesen. Das heißt, egal was mir das Ding ausgibt, wenn es irgendwie ein bisschen ähnlich klingt, okay, das kann aber ein völlig anderer Autor sein. Und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, wozu brauche ich das denn? Ich könnte ja auch einfach, meine Kinder haben viele Bücher von Astrid Lindgren und im Vergleich zu mir auch gelesen. Ich hätte ja auch einfach Ronja Räubertochter vorlesen können. Also der Impuls ist, lass uns doch was Hippes machen, lass uns KI benutzen.
Genau.
Dann lesen wir irgendwie so einen Käse vor, den auch keiner kontrolliert hat, ob das stimmt.
Ja.
Meine Kinder, wie gesagt, die könnten den Hinweis geben, das so schreibt die nicht. Aber es gibt gar keinen Nutzen dafür. Es ist einfach des Probierens halber
geschehen. Genau. Und jetzt hast du das ja im Rahmen deiner beruflichen Entwicklung, bist du ja quasi, wenn ich sagen, gezwungen, aber schon sehr intensiv dazu angehalten. Aber genau deshalb soll an der Stelle auch wirklich der Ruf rausgehen, KI eben anwendungsbezogen sich zu überlegen und nicht um des Machens willen. Warum? Weil KI natürlich damit auch wieder Befriedigungsstrukturen, und wir haben ja schon über Belohnungsaufschub gesprochen, wir haben schon darüber gesprochen, dopaminerge, serotonerge Strukturen und so weiter. KI befriedigt Dopamin, weil ich etwas reingebe und sofort ein Ergebnis bekomme. Und mir eben auch nicht die Zeit nehme, dieses Ergebnis nochmal zu verifizieren, dieses Ergebnis in Ruhe zu überprüfen, sondern alleine dadurch, dass ich sofort ein Ergebnis habe, sowohl der Belohnungsaufschub als auch das Dopamin oder der nicht erzeugte Belohnungsaufschub und das Dopamin genauso ihre seine Wirkung tun. Und dadurch ein Stück Suchtpotenzial entsteht im Sinne von, es muss schnell gehen, es muss ganz fix sein und so weiter und so fort. Und wir werden in den nächsten Wochen ja noch aus gegebenen Anlässen ein, zwei Mal öfter über das Thema KI, Ethik, was macht das mit Menschen, nochmal reden. Aber an der Stelle wirklich schon mal die Empfehlung, überlegt euch gerne, wenn ihr das benutzt, Anwendungsfälle, aber seid eben sehr, sehr vorsichtig damit, wenn ihr KI einfach so ungefiltert in euren Alltag reinlässt und vielleicht auch Aufgaben übernehmt, die vielleicht nicht besonders schön, aber vielleicht sehr alltagsnah sind.
Genau, jetzt sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit und das Thema bietet natürlich Spielraum für mehrere Stunden, um sich darüber zu unterhalten. Also wenn es Fragen gibt, wenn ihr spezielle Themen habt, wenn euch das überhaupt interessiert, lasst uns gern wissen. Wenn es euch nicht interessiert, ist das auch wunderbar, dann lasst uns das auch gerne wissen.
Genau.
Wir könnten also entweder bei der Materie ein bisschen mehr erzählen, vielleicht dann auch themenspezifischer immer was rauspicken. Wir können das aber auch ganz gediegen übergehen.
Genau, weil wir sind authentisch ohne KI.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.